Ich freue mich auch sehr über diesen Gottesdienst heute. Ich denke, wir alle freuen uns darüber. Wir sehen, das ist ein ganz besonderer Gottesdienst. Und dieses Bild hier von vorne ist immer so schön, wenn die Taufkandidaten so in weiß alle hier sitzen. Es ist eine Wonne, euch anzuschauen. Natürlich besonders freuen wir uns, dass wir heute etwas Sichtbares haben, sehen werden, was Gott tut. Das meiste, was Gott tut, ist immer so unsichtbar. Das Wichtigste ist auch unsichtbar. Aber ab und zu und nicht so selten sogar gibt es auch vieles, wo wir schauen dürfen, was Gott tut. Heute haben wir schon gehört, sind zwei so Ereignisse fließen zusammen. Zuerst mal das Tauffest. Und für euch, liebe Taufkandidaten, es ist auch ein Ende von einem Marathonlauf, kann man sagen. Jetzt, wie viel mal? Achtmal ungefähr, acht Wochen circa, jeden Sonntagmorgens Taufunterrichte. Und ich habe heute auch zum ersten Mal nach dieser Zeit frühstücken können zu Hause mit der Familie. Das ist jetzt auch nicht schlecht, ja. Und für euch ist das auch bestimmt so eine Entspannung jetzt, ja. Wir haben etwas hinter uns und die Taufunterrichte und vieles andere. Und heute wird so ein Meilenstein in eurem Leben gestellt. Und wir haben den Beginn der Predigtreihe, die Psalmen. Arnold hat uns schon vorgewarnt, also wir werden nicht heute über 150 Psalmen werde ich predigen, also das schon nicht, das sind nur über den ersten Psalm. Und wir werden über die 10 Psalmen so bis zum Erntedankfest predigen und dann machen wir etwas weiteres und dann, wenn Gott will, kommen wir wieder zu den Psalmen zurück. Also der Psalm 1, der sollte uns heute so die Richtung vorgeben. Und ich denke, er passt sehr gut für euch gerade, liebe Taufkandidaten, auch für uns alle, für jeden von uns. Der Überschrift dafür, ich habe gewählt, Satz oder Phrase, ein Blatt, das nicht verwelkt. Ich habe mal in einem gelesen darüber, der erste Psalm wurde so überschrieben, hat mir sehr gefallen, habe ich übernommen. Ein Blatt, das nicht verwelkt. Mit diesen paar Worten ist schon vieles gesagt, in welche Richtung auch der erste Psalm geht. Es geht darum, dass etwas frisch bleibt, wie ein Baumblatt, grün, frisch und wie ein Baum, der Früchte trägt. Möchtest du, dass du ein solcher Mensch bist, der mit dieser Metapher beschrieben wird, ein Blatt, das nicht verwelkt. Wir kennen uns alle beim Autofahren und wir wissen, dass beim Autofahren ein guter Autofahrer wird von zwei Dingen gekennzeichnet. Erstens, er kennt die Strecke, er kennt die Straße, das ist schon mal sehr gut. Und das Zweite, er fährt nicht einfach diese Straße, sondern er meidet jeden Stolperstein, der falls vorkommen sollte, ein Loch vielleicht oder ein Stein oder Gegenstand. Er umfährt, also er fährt nicht einfach drüber. Das ist ein guter Autofahrer, ein Autofahrer, der in jedes Loch reinfährt. Also ja, er kennt die Strecke, er fährt, ist auf dem richtigen Weg, aber sagen wir mal ein Anfänger oder so. Ja, er sieht nur seinen Weg und fährt durch alle Löcher durch. Es gibt so ein lustiges Rätsel. Was ist das? In Deutschland eine gerade Straße und ein Auto fährt und das fährt so in Kurven, so zickzack entlang. Was ist das? Nun, die Antwort lautet, ein betrunkener Autofahrer. Er fährt eben so. Und jetzt in der Ukraine, gerade Straße und ein Auto fährt auch so. Was ist das? Die richtige Antwort heißt, das ist ein guter Autofahrer, er meidet die Straßenlöcher. Also wenn in Ukraine einer gerade fährt, geradeaus, der ist betrunken. Und er fährt in jedes Loch rein. Ja. Wodurch wird ein Christ gekennzeichnet in seinem Leben? Indem, dass er auf dem richtigen Weg immer geradeaus geht? Oder wodurch? Wodurch wird ein gesegneter Mensch gekennzeichnet? Oder welcher Mensch ist ein glücklicher, gesegneter Mensch in den Augen Gottes? Und darüber spricht der erste Psalm ganz viel. Ein glücklicher Mensch in den Augen Gottes ist ein Mensch, dem es wohl geht. Deswegen dieser Psalm beginnt auch mit dem Wohl. Lasst uns diesen Psalm zuerst lesen, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Also ein glücklicher Mensch in den Augen Gottes ist ein Mensch, dem es wohl geht, wohl dem. Und ein glücklicher Mensch, also ihm ist wohl, wohl dem, der weiß, dass, was er meiden soll. Und wohl dem, der weiß, worauf er sich konzentrieren soll, sagt uns dieser Psalm. Und er sagt, wohl dem, der weiß, womit er rechnen kann. Nun, wohl dem, der weiß, was er meiden soll. Wie dieser Autofahrer, er weiß, was er meiden soll, auf dem richtigen Weg. Vers 1 lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Hier geht es um einen Menschen, der so ein interessanter Mensch. Er wandelt nicht, er tritt nicht, er sitzt nicht. Komischer Mensch, ja? Er wandelt nicht, tritt nicht, geht nicht und sitzt nicht. Das bedeutet wohl dem, der genau weiß, was er meiden soll. Den Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder und die Sitzung der Spötter meidet er. Was bedeutet das? Immer wieder haben Christen Schwierigkeiten, zwischen zwei Worten zu unterscheiden. Isolation von der Welt und Abgrenzung von der Welt. Also diese zwei Begriffe werden oft unterschieden und dadurch entstehen manchmal Probleme, dass man nicht richtig damit umgeht. Wir werden in der Bibel nicht zur Isolation von der Welt aufgerufen, sonst müssten wir aus der Welt aussteigen. Wir können nicht uns von der Welt isolieren, das geht auch praktisch nicht und auch egal wie, das geht nicht. Aber wir werden in der Bibel zur Abgrenzung, zu einem Umgang mit der Welt aufgerufen, der, man nennt das, differenzierter Umgang ist. Also das bedeutet, man unterscheidet, man handelt nicht man pauschal einfach. Ich mache mit nichts mit der Welt. So sagt man. Aber das sind leere Worte, weil das funktioniert nicht. Du gehst jetzt zur Arbeit, du gehst einkaufen, zum Geschäft und das ist die Welt. Und du hast trotzdem mit der Welt vieles zu tun. Aber wir werden aufgerufen, dass wir unterscheiden, dass wir ja genau wissen, wo gehe ich mit, wo bleibe ich stehen? Was meide ich und was nicht? Wir sind von der Welt, aber nicht von der. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Entschuldigung, so hat Jesus gesagt. Und wir sind in der Welt, aber wir kennen die Grenzen. Und diese Grenzen werden eingehalten. Psalm 1 zeigt uns, wie diese Grenzen aussehen. Nun zuerst haben wir den Rat der Gottlosen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Der Begriff Gottlose oder die Gottlosen, das ist schon ein sehr harter Begriff. Und die Psalmen sind voll von diesem Begriff. Wir werden in den Psalmen immer wieder dieses Wort treffen. Die Gottlosen im Gegensatz zu den Gerechten. So. Und es ist wichtig, dieses Wort richtig zu verstehen. Es hört sich wie ein Schimpfwort an. Stell dir vor, jemand sagt zu dir, du bist ein Gottloser. Wird das dir gefallen? Bestimmt nicht, ja. Und doch, die Bibel spricht sehr viel über gottlose Menschen. Es muss dabei nicht unbedingt um böse Menschen gehen. Gottlose bedeutet nicht, das ist ein böser Mensch. Nein, auch ein guter Mensch kann ein gottloser Mensch sein. Gottlose sind Menschen, die eben, wie das Wort selbst sagt, von Gott gelöst sind. Ihr Streben ist nicht, Gott zu gefallen. Das ist nicht ihr höchstes Ziel. Ihr Bestreben ist auch nicht, Gott zu dienen oder seinen Willen zu tun. Sie fragen nicht nach Gott. Sie leben einfach ihr eigenes Leben. Von Gott gelöst, nämlich gottlos. Das ist die Bedeutung. Von Gott gelöst bedeutet, Gott hat nicht viel was zu sagen im Leben dieser Menschen. Die sind gottlos. Deswegen werden oft Menschen aus dem Volk Israel im Alten Testament, Menschen, die zum Bund mit Gott gehören, die gläubig sind im Prinzip, die werden als gottlos bezeichnet, weil sie nach Gott haben aufgehört, nach Gott zu fragen. Weil Gott keine Rolle mehr für sie spielt. Und dann sind sie eben gottlos. Sie haben sich gelöst von Gott. Sie haben das, sagen, mein Leben hat mit Gott nichts zu tun. Und da haben sie auch vollkommen recht. Aber das ist auch leider sehr schade, dass es so ist. Die von Gott gelösten Menschen, sie haben ihre eigene Denkweise und sie haben ihre eigene Philosophie. Das ist logisch. Psalm 1 sagt, lass dich nicht davon unterkriegen. Folge nicht dem Rat der Gottlosen. Die gottlosen Menschen, die von Gott gelöst sind, sie haben ihre eigene Weltanschauung, eigene Prinzipien. Und sie werden dir viele Ratschläge geben. Auch euch, liebe Taufkandidaten, werdet ihr immer wieder mit Menschen zu tun haben, die euch etwas raten. Macht doch so, macht doch so. Folge nicht dem Rat der Gottlosen. Folge keinem Ratschlag, wodurch diese von Gott Gelöstheit oder Gottlosigkeit zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel, wo dir geraten wird, zu lügen. Sag doch, muss nicht unbedingt die Wahrheit sagen, sag doch ein bisschen, jeder lügt ein bisschen, das ist eine Notlüge. Oder betrügen, wirst betrügen ein bisschen, bekommst mehr Geld. Ist nicht ehrlich, nicht aufrichtig, aber macht doch nichts. Das machen doch alle, von der Regierung angefangen bis zum Letzten. Oder wo Bosheit zum Ausdruck kommt. Einfach, das ist böse, was mir geraten wird. Mach nicht mit. Oder wo ein Ratschlag aus Neid und Streit hervorgeht. Ja, das kannst du doch nicht zulassen, dass der andere wird bevorteilt und du nicht. Dass der andere jetzt mehr Geld bekommt als du. Das geht nicht, du musst hier. Und dann kommt etwas, was von Gott gelöst ist. Folge nicht diesem Rat. Oder Rache, Vergeltung. Das sind so beliebteste Motive unter Menschen. Wie er dir getan hat, genauso zahl es zurück. Mit der gleichen Münze. Das ist gerecht. Und Gott sagt, nein, nein, ihr sollt nicht Rache üben. Ach, ich mach trotzdem. Hier löse ich mich von Gott. Hier tue ich etwas von Gott Gelöstes, Gottloses. Handle nicht nach solchen Ratschlägen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Diese Beispiele könnte man jetzt unendlich weit führen. Wie löst man Eheprobleme zum Beispiel? Wie machen es von Gott gelöste Menschen? Kein Problem, Standesamt, werden die Eheprobleme gelöst. Das ist gottlos. Folge nicht diesem Rat der Gottlosigkeit. Mache nicht mit, wenn Menschen um dich herum etwas planen oder dir raten, womit Gott nicht einverstanden ist, wobei Gott etwas ganz anderes in der Bibel sagt. Das Zweite, was der gesegnete Mensch meidet, das ist den Weg der Sünder. Wohl dem, der nicht tritt auf dem Weg der Sünder. Sünder oder Gottlose, das ist auch dasselbe im Prinzip. Und Sünder haben ihre eigenen Wege. Sie haben ihre eigene Art, wie sie ihre Ziele erreichen, wie sie ihre Probleme lösen. Der Rat der Gottlosen beschreibt mehr die Denkweise der Menschen. Der Weg der Sünder beschreibt mehr, wie man das macht. Das ist die praktische Seite, die praktischen Schritte, die Strategien, Methoden. Wie werden ihre Wünsche, ihre Rechte durchgesetzt? Oder wie werden ihre Lüste, ihre Begierden gestillt? Ich will das. Oder dieses. Und jetzt mit aller Macht werde ich das erreichen. Die Sünder haben ihre eigenen Wege. Egal, was die Menschen machen, Gottlose oder Sünder, dabei geht es immer sie handeln immer nach drei Prinzipien, nach den drei Prinzipien der Welt, die wir in 1. Johannes 2, Vers 16 finden. Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Hochmut des Lebens bedeutet dieser Stolz, Überheblichkeit, die Hoffart des Lebens. In 1. Johannes 2, Vers 16 lesen wir: Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Ich gebe euch Garantie, wir können auch eine Wette abschließen. Egal wie gottlose oder sündige Menschen handeln, es wird immer etwas mit diesen drei Prinzipien zu tun haben. Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Es gibt keine Ausnahmen dafür. Immer. Deswegen, der gesegnete Mensch, er geht nicht den Weg der Sünder. Das ist der Weg der Sünder. Nicht der Weg eines gesegneten Menschen, in Gottes Augen gesegneten Menschen. Geh nicht diesen Weg. Hier grenze dich ab. Mach einfach nicht mit. Wohl dem, der nicht tritt auf den Weg der Sünder. Das Dritte, was der gesegnete Mensch meidet, ist die Sitzung der Spötter. Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Spötter haben zwei Themen, worüber sie lästern und spotten. Und ich denke, ihr wisst schon, kennt ihr diese Themen. Worüber spotten die Menschen am meisten, am besten oder lästern? Über andere Menschen, das ist ein Thema. Und das zweite Thema, über Gott. Über Gott vielleicht geschieht nicht bewusst und so offensichtlich, aber verdeckt geht es doch. Dieser Spott, der auf die Menschen, über Menschen ausgegossen wird, der richtet sich letztendlich gegen Gott. In Sprüche Kapitel 14, Vers 21 lesen wir: Wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt. Beim Spotten gibt es viel Verachtung, wird viel gesündigt. Sprüche 17, Vers 5 sagt: Wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Hier haben wir den direkten Gedanken. Wer über den Armen spottet, der lästert über seinen Schöpfer. Auch über den Reichen, wer über den Reichen spottet, genauso. Der lästert über seinen Schöpfer. Wer über Menschen lästert und spottet, der sündigt, und er lästert und spottet über Gott. Spotten und Lästern sind Lieblingsbeschäftigungen der meisten Menschen. Wenn sie zusammenkommen, dann haben sie viel Spaß daran. Über die Fehler der anderen sich lustig zu machen, das macht Spaß. Und die anderen dabei zu verspotten, zu verachten, das tut einem so richtig gut. Man kommt sich so gut vor. Ich bin besser, sagt man mit anderen Worten. Ich bin nicht so dumm wie der. Und dann macht man sich lustig über den anderen. Psalm 1 sagt: Mach da nicht mit. Sitze nicht, wo Spötter sitzen. Mit diesem Sitzen ist nicht unbedingt gemeint ein Raum, so ein örtlicher Raum, wo ein Zimmer oder ein irgendwo eine Gegend, dass man da sitzt. Es geht hier um das Mitmachen. Man kann ja auch mitspotten, auch ohne, dass man im gleichen Raum ist. Zum Beispiel heute am Telefon kann man spotten, man ist nicht im gleichen Zimmer, man sitzt nicht zusammen im gleichen Raum, und doch, man kann sehr, sehr wohl über andere spotten. Wohl dem, der nicht sitzt, wo Spötter sitzen, bedeutet, der nicht mitspottet. Wohl dem, der nicht mitlästert über andere. Ein Mensch, der gesegnet ist, er weiß, was er meiden soll. Den Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder und die Sitzung der Spötter. Er meidet das. Und das, sagt Gott, das macht ihn glücklich. Gott sagt, dieser Mensch ist ein gesegneter, glücklicher Mensch. Ihm ist wohl. Dieser Mensch weiß noch mehr. Er weiß nicht nur, was er meiden soll. Er weiß auch, worauf er sich konzentrieren soll. Er weiß, worauf er seinen Fokus richten soll. Wohl dem, der weiß, worauf er sich konzentrieren soll. Vers 2 lesen wir: Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Mit dem Wort Gesetz des Herrn, das ist auch eine Formulierung aus den Psalmen, sehr, sehr oft, sehr viel verbreitet. Es bedeutet, was zur damaligen Zeit als Gottes geschriebenes, niedergeschriebenes Wort es gab, das wird als Gesetz des Herrn bezeichnet. Und tatsächlich, Zu dieser Zeit, als der Psalm 1 geschrieben wurde oder die Psalmen, da gab es die 5 Bücher Mose und ein paar Bücher Samuel, Richter, Josua und so weiter. Und das war's auch. Mehr gab es nicht. Also gab es keine großen Prophetenbücher. Das Neue Testament gab es schon überhaupt nicht. Und das war das Gesetz des Herrn, hat man genannt. Oder das Wort Gottes. Wir sagen heute, wir nennen dasselbe einfach mit dem Wort Gottes oder die Bibel. Dieser gesegnete Mensch, er weiß, was er meidet und er weiß, worauf er sich fokussiert, nämlich auf die Bibel. Er konzentriert sich auf die Bibel. Die Juden aus dem Alten Testament, auch danach bis heute, gläubige Juden, die sind sehr bekannt dafür, wie penibel sie die Bibel lesen, versuchen zu behalten, versuchen zu rezitieren, aufwendig zu erzählen, abschnittsweise, kapitelweise und so weiter. Das ist eine ihrer Hauptbeschäftigungen, dass sie einfach die Bibel immer wieder wiederholen. Dieser Mensch, der gesegnete Mensch, der hat Lust am Gesetz des Herrn. Es geht hier um das Wort Gottes, um die Bibel. Und das Wort Gottes ist für diesen Menschen es ist seine Freude, eine Lust. Keine Last, sondern Lust. Das passt ganz gut zusammen mit 1. Petrus 2, Vers 1 im Neuen Testament wird gesagt, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Nun, für ein Baby, die Muttermilch, ist es lästig oder hat das Baby Lust darauf oder ist es eine Last dafür? Das wissen wir ganz genau. Davon lebt das Kind und die Babys lieben die Milch. Und Petrus sagt, so sollte es bei uns sein, als neugeborene Menschen, als neugeborene Kindlein sollten wir diese unverfälschte Milch des Wortes lieben, begierig danach sein. Dieser gesegnete Mensch, er sinnt über das Gesetz Gottes Tag und Nacht. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Tag und Nacht muss hier nicht buchstäblich verstanden werden, weil wir wissen, dass wir noch andere Aufgaben zu erledigen haben, als nur einfach die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Tag und Nacht bedeutet einfach sehr oft. Er denkt über die Bibel sehr oft nach. Sehr viel Zeit verbringt er mit der Bibel. Das ist seine Hauptbeschäftigung. Also die Bibel zu lesen und über sie nachzudenken, das ist die Konzentration und die Hauptbeschäftigung eines gesegneten Menschen, laut Psalm 1. Liebe Taufkandidaten, die Bibel oft und regelmäßig zu lesen, also oft, nicht nur einmal im Monat, oft zu lesen und regelmäßig zu lesen, das ist eine der größten Herausforderungen des christlichen Glaubens. Könnt ruhig rumfragen, so andere, die schon viele Jahre im Glauben sind. Und jeder wird bestätigen, ich muss kämpfen dafür. Es kommt nicht automatisch, dass ich die Bibel regelmäßig und oft lese und über sie viel nachdenke. Da muss man dafür kämpfen. Und über das Gelesene tief nachzudenken, das muss noch mehr erkämpft werden, als einfach nur zu lesen. Aber gerade das ist ein wichtiger Baustein in der Frage des Wohlseins oder des Gesegnetseins, in der Frage des Glücklichseins. Ihr wollt ganz bestimmt, dass es euch auch wohl geht, auch im geistlichen Leben, auch sonst in anderen Bereichen des Lebens. Psalm 1 sagt ganz deutlich, meide und konzentriere dich auf das Wort Gottes. Tag und Nacht. Sinne darüber nach. Dieses Tag und Nacht, das unterstreicht nur, schon gesagt, muss man nicht wörtlich verstehen. Aber das bedeutet, es sollte für dich sehr, sehr wichtig werden, die Bibel zu lesen, darüber nachzudenken. Es gibt viele Möglichkeiten, in dieser Disziplin zu wachsen, die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Die erste, natürlich, die Möglichkeit ist, lies die Bibel. Also les, die Bibel lesen. Mit oder ohne Bibellesenplan. Im Foyer, da auf den Regalen, da liegen Bibellesepläne ausgelegt für ein Jahr, für 2 Jahre. Und es ist sehr gut, danach zu lesen. Ich gebrauche auch einen Bibelleseplan zum Lesen. Du kannst die Bibel dreimal im Jahr durchlesen. Du kannst sie einmal in 3 Jahren durchlesen, wie du willst. Dieser Plan soll nicht jetzt dir vorgeben alles. Aber er hilft dir, so nichts zu vergessen. Du weißt ganz genau, wo du stehen geblieben bist. Und er hilft dir einfach. Nutz das, gebrauch das, wie immer du auch die Bibel lesen willst, aber dass es Tag und Nacht, in Anführungszeichen, geschieht. Die Bibel, es ist wichtig, dass sie äußerlich verstanden wird, auch innerlich, wie auch alles andere. Äußerlich, man kann die Bibel kennenlernen, hier haben wir zum Beispiel so ein Bild, die Bibel wird wie eine Bibliothek dargestellt. Es gibt 66 Bücher in der Bibel, hier sind sie aufgezählt. Es gibt das Alte Testament, das Neue Testament und dann das Alte Testament zum Beispiel, das sind die Geschichtsbücher und dann kommen die Weisheitsbücher und die Prophetenbücher. Seht ihr, ganz einfach, 3 Teile nur. Schon hat man ein Konzept. Das Neue Testament genauso. Es gibt die Geschichtsbücher, die Evangelien, Apostelgeschichte, dann gibt es die Briefe und dann gibt es ein prophetisches Buch, die Offenbarung im Neuen Testament. Auch schlicht aufgeteilt. Und dann lernt man so die Reihenfolge der Bücher, wie sie in der Bibel sind. Also die meisten Bibeln haben die gleiche Reihenfolge und so kennt man die Bibel äußerlich kennen. Was kommt wonach? Und dann man liest die Bibel und man kennt sie auch äußerlich in dem Sinne, dass man erfährt die Geschichten, die dort beschrieben werden, die chronologische, die historischen Geschichten. Die Bibel spricht sehr viel über die Geschichte der Menschheit, über die Geschichte Israels und über die Zukunft und so weiter. Und dann natürlich geht man immer mehr und mehr in den Inhalt, also innerlich zu verstehen. Wisst ihr, ich mache die Erfahrung so immer wieder, wenn man so mit Leuten redet, wie lange bist du schon im Glauben? Ja, ich bin zum Beispiel 10 Jahre lang. Wie viel Mal hast du die Bibel schon durchgelesen? Kein einziges Mal. Gut, schlagen wir mal auf, 2. Korintherbrief, lesen wir einen Vers, Kapitel 1. Und dann wird so Inhaltsverzeichen gesucht. Wo ist 2. Korintherbrief? Und man sieht, der Mensch ist überhaupt nicht zu Hause in der Bibel. Er weiß gar nicht, was ist das 2. Korintherbrief? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist nicht so typische Erfahrungen. Aber sowas habe ich schon erlebt. Das bedeutet, der Mensch ist zwar im Glauben, aber hat er Tag und Nacht nachgesonnen nach der Bibel, gelesen? Und dann sagt man, weißt du, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich vergesse alles so viel. Und dabei, wenn es ein Mann ist, frag mal ihn, welche Felgen zu welchen Reifen passen. Er wird die ganze Liste aufzählen. Er wird alle Automarken aufzählen. So ein Gedächtnis hat er, super. Wenn es eine Frau ist, frag mal was anderes, über Pflanzen, über Essen, über Preise und. Die wird dir auch alles erzählen. Also viel, viel aus dem Gedächtnis. Aber wenn es um die Bibel geht, plötzlich, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich kann nicht verstehen, kommt zuerst 1. Mose oder 2. Mose, weiß ich nicht. Also das ist unlogisch, das passt nicht zusammen. Das kann man lernen, das kann man üben darin. Bibelstunden ist eine wunderbare Gelegenheit, wo man dieses Tag und Nacht Nachsinnen üben kann. Einmal in der Woche, Mittwoch, ist in der Gemeinde Bibelstunde. Für alle ist es gedacht. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit. Wunderbar nicht nur, weil ich das meiste in der Bibelstunde mache, nicht deswegen, andere machen auch, aber wunderbar in dem, dass man hier die Bibel, ein Buch und dann Vers nach dem Vers geht man durch. Hier ist die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Hier ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier ist die Möglichkeit, auch mitzuteilen. Bei den Hauskreisen, da ist mehr die Möglichkeit, Austausch zu haben, etwas auch zu sagen, Fragen zu stellen. Also überall, wo das Wort Gottes verkündigt wird, im Gottesdienst wird das Wort Gottes verkündigt. Dieser gesegnete Mensch, er ist dabei. Er nutzt diese Gelegenheiten Tag und Nacht, in der Bibel über das Gesetz Gott des Herrn nachzusinnen. Er ist dabei, er lässt diese Gelegenheit nicht einfach verpulvern, vorbeigehen, sondern er ist nach Möglichkeit, er ist immer dabei. Und dann kommt noch der persönliche Austausch. Also das sind unbegrenzte Möglichkeiten. Du kannst darüber, was du in der Bibel gelesen hast, was dir wichtig geworden ist, du kannst das mit deiner Frau, mit deinem Mann sprechen. Du kannst mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit deinen Nachbarn, egal mit wem, du kannst dich darüber unterhalten. Das sind unbegrenzte Möglichkeiten. Und so übst du dich in diesem Tag und Nacht nachsinnen. Was habe ich heute gelesen? Das ist sehr interessant. Oder das verstehe ich nicht. Verstehst du, kannst du mir das erklären vielleicht? Und dann sind wir schon zu zweit, die es nicht verstehen. Und dann, man forscht, man sinnt darüber nach. In dieser Disziplin sollten wir beständig, prinzipiell und beharrlich sein. Das tut der gesegnete Mann. Er ist beharrlich in dieser Disziplin. Wohl dem, der weiß, worauf er sich konzentrieren soll, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Also der gesegnete Mensch, er weiß, was er meiden soll, er weiß, worauf er sich konzentrieren soll und er weiß, womit er rechnen kann. Wohl dem, der weiß, womit er rechnen kann. Vers 3, das ist auch unser Wochenvers. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Circa 400 Jahre später, nachdem dieser Psalm geschrieben wurde, der Prophet Jeremia, er wiederholt das wie ein Echo. Der Prophet Jeremia war der letzte Prophet im Königreich Jude und danach wurde das Reich Jude aufgelöst. Und er wiederholt diesen Vers, diesen dritten Vers nochmal und er klingt so schön wie ein Echo. Lass uns ihn auch vorlesen. Jeremia 17, Vers 8. Er spricht auch von diesem gesegneten Mann. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wunderbare Beschreibung eines Menschen, der gesegnet ist. Und ein gesegneter Mensch wird mit einem Baum verglichen. Bäume sind faszinierende Pflanzen, für mich zumindest. Ich mag Bäume. Ich bewundere ihre Stärke, ihre Größe. Auch optisch sehen sie wunderschön aus. Technisch und von biologisch. Also jeder Baum ist ein Wunderwerk Gottes. Der Erfolg und auch die Niederlage eines Baumes liegen meistens in seinen Wurzeln. Wurzeln, die auf der Suche nach Wasser sind. Das ist die Aufgabe der Wurzel. Wasser finden. Genug Wasser, genug Kraft. Wenig Wasser, wenig Kraft. Kein Wasser, keine Kraft, kein Leben. Und der Baum wird sterben. Die Wurzeln eines Baumes sind auch erstaunliches Werk des Schöpfers. Hier zum Beispiel diese Schirmakazie in Afrika. Sie kann über 40 Meter lange Wurzeln haben. 40 Meter, das ist circa zweimal so hoch wie unser Gemeindehaus, bis an die Spitze. So zweimal. So lange Wurzeln, dieser kleine Baum. Das Wichtigste für die Wurzeln, Anschluss ans Wasser. Das ist die Grundlage für Wachstum, Stärke, für das Grüne, für die Frucht. Nichts davon ist möglich ohne Wasser. Oder dieser unscheinliche Baum, ein Feigenbaum in Südafrika, ist mehrere tausend Meter lang. So habe ich auch geguckt. Also was? Ich habe nochmal gelesen, nochmal. Vielleicht habe ich mich verlesen, vielleicht 100.000 Meter, wahrscheinlich das ganze Wurzelwerk. Also irgendwo auf einem Felsen wächst dieser Baum und seine Wurzeln gehen tausende von Metern irgendwo auf der Suche nach Wasser. So ist auch der gesegnete Mensch in Psalm 1. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Der Erfolg des gesegneten Menschen in Psalm 1 liegt nicht darin, dass er in den Augen der Menschen erfolgreich ist, dass die Menschen ihn bewundern. Nein, auch wenn es gesagt wird, und alles, was er tut, gerät wohl. Dieser Mensch ist in den Augen Gottes erfolgreich. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit, die Gott bestimmt, diese Zeit, dann kommt die Frucht. Das bedeutet, er ist nicht launisch und auch nicht wetterwendig. Nicht jetzt von der Stimmung abhängig, bringe ich Frucht oder nicht? Mir gefällt etwas nicht, zack, dann werde ich böse, unzufrieden, aufgeregt oder komme gar nicht, lese gar nicht die Bibel, bete nicht mehr. Mir gefällt es etwas nicht. Nein, der gesegnete Mensch, er tut so nicht. Auch wenn es äußerlich eine Hitze ist, auch wenn es ein dürres Jahr kommt, wie Jeremia sagt, er trägt weiter Frucht. Er bringt Frucht zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Seine Beziehung zu Gott ist frisch und lebendig, trotz der Umstände, die eher verwelken, fördern würden. Es gibt Schwierigkeiten im Leben, bei jedem, auch bei diesem gesegneten Menschen gibt es Schwierigkeiten, ganz eindeutig. Aber seine Blätter bleiben grün und frisch. Ein Blatt, das nicht verwelkt, das ist so ein Mensch. Mit anderen Worten, es geht um die Frage, wie nahe zu Gott lebst du? Wie ein Baum an Wasserbächen? Dann bist du ein gesegneter Mensch. Ein Mensch, der es gut hat, wohl dem. Und ein Mensch, den Gott als glücklich bezeichnet. Als Kontrast werden jetzt die Gottlosen beschrieben. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Menschen, die von Gott gelöst sind, die Gottlosen, sie kennen das nicht. Sie kennen das nicht, nahe zu Gott zu leben. Sie leben auch nicht nahe bei Gott. Egal, was sie in ihrem Leben erreichen, Gott bezeichnet sie nicht als glücklich oder als gesegnet. Umgekehrt, sie haben keinen Halt im Leben. Wie Spreu, die der Wind verweht. Die Spreu, sie hat keine Wurzel. Spreu, das ist, wenn der Weizen schon liegt auf der Erde, hier auf der Tenne, und er ist noch vermischt mit viel verschiedenen Resten von Weizen, Stängeln, von Schalen und so weiter. Und dann wird eine Wurfschaufel genommen und hochgewürfelt, der Weizen. Und der Wind weht, die Spreu ist leicht, die wird weggeblasen mit der Luft, und der Weizen ist schwer, er fällt wieder zurück. Und je öfter man das hochwürfelt, desto sauberer wird der Weizen und die Spreu wird weggetragen. Das ist hier der Gedanke, wie Spreu, die der Wind verweht. Die Spreu hat kein Gewicht, keine bleibende, sie kann nicht bleiben. Wenn der Wind kommt, die Spreu fliegt mit. Die Menschen, die Gottlosen, sie haben keine Hoffnung für das ewige Leben. Wird gesagt, sie werden im Gericht nicht bestehen. Im Gericht Gottes werden sie nicht bestehen. Egal, wie erfolgreich sie hier sind, im Gericht Gottes werden sie nicht bestehen. Sie halten sich auch nicht lange auf in der Gemeinde Jesu. Sie bestehen auch nicht in der Gemeinde. Sie werden irgendwann, wenn sie gehen. Und ihr Weg führt ins Verderben. Hier und auch dort. Also sehr oft ist dieser Weg schon hier ins Verderben, aber dort auf jeden Fall, hundertprozentig, geht der Weg der Gottlosen ins Verderben. Und das ist das Schreckliche. Und dagegen, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Also dieser gesegnete Mensch, der meidet und sich konzentriert, der Herr kennt seinen Weg. Bedeutet, dieser Weg ist Gott gefällig. Wir sind so zum Schluss gekommen, wollen wir das noch mal kurz zusammenfassen, was dieser Psalm sagt. Wohl dem, der weiß, was er meiden soll, wohl dem, der weiß, worauf er sich konzentrieren soll, und wohl dem, der weiß, womit er rechnen kann. Liebe Taufkandidaten, wir wünschen euch, dass jeder von euch zu diesem Menschen wird. Das ist unser ganz großer Wunsch an euch, unser Gebet für euch. Ein Mensch, der gesegnet ist, dem es wohl geht, und den Gott als glücklich bezeichnet. Und Psalm 1 zeigt uns, wie man das erreicht. Wir haben schon gemerkt, zwei einfache Dinge. Meiden und konzentrieren. Meide, was schon gesagt wurde, und konzentriere dich auf das Wort Gottes. Die Bibel, die will ich verstehen. Die will ich kennenlernen. Jetzt setze ich mich dafür ein. Volle Energie rein. Und dann in den Augen Gottes, sagt Gott, das ist nicht die einzige natürlich, was man im Leben macht als Christ, aber das ist die Grundlage. Und auf dieser Grundlage wächst dann alles andere heran, wohl dir. Lieber Freund, wenn das auf dich nicht zutrifft, wenn du sagst, nee, das ist alles für mich Spanisch und ich habe damit gar nichts zu tun, oder wenn du sagst, Nee, ich weiß schon, worum es geht, aber es trifft auf mich trotzdem nicht zu. Nein, bei mir fehlt hier oder hier, versage ich sehr oft. Das kann man ändern. Lieber Freund, lieber Bruder und Schwester, das kann man ändern. Vielleicht brauchst du Bekehrung, vielleicht musst du bekehren, umkehren zu Gott. Vielleicht musst du deine Sünden bereuen. Vielleicht musst du zugeben, dass das, was du momentan tust oder einiges davon, ist Gott überhaupt nicht gefällig. Das Bereuen, das Lassen. Vielleicht brauchst du seelsorgerliche Hilfe, wo du alleine nicht zurechtkommst. Suche sie. Komme in der Gemeinde, suche diese Hilfe. Und ich wünsche es jedem von uns, liebe Geschwister, allen, auch mir, dass wir zu diesem Menschen werden, der in Psalm 1 beschrieben wird. Amen.